Die Kinder gehen jetzt zum Kindergottesdienst, wünschen euch Gottes Segen, viel Freude.
Ja, wir wollen heute weiter hören auf Jesus, was er uns zu sagen hat, eben in den Seligpreisungen zu Anfang der Bergpredigt. Dort beschreibt Jesus einige Eigenschaften und von denen er überzeugt ist, wer diese lebt, der wird wirklich ein glücklich und zufriedener Mensch. Letztlich ist kein langfristiges Glück möglich ohne Gott. Und wenn man mal genau hinsieht, dann merkt man, dass die Eigenschaften, die da beschrieben werden, Eigenschaften Gottes sind. Und Eigenschaften, die uns deshalb auch Gott ganz nahe bringen. Seinem Herzen, weil es Kennzeichen von Gottes Wesen sind und auch Eigenschaften, die dann im Reich Gottes gelten sollen. Das von der Armut im Geist die Rede, von der Demut. Jesus kommt und stellt uns Gott vor als den, der sich erniedrigt, der zum Diener wird aus Liebe. Dann geht es um das Trauern, um die Situation in dieser Welt. Das Zugeben, dass viel in dieser Welt, aber auch in uns selber kaputt ist. Das ist notwendig, diese Ehrlichkeit. Da geht es um Sanftmut und Frieden stiften und Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit gibt es kein Glück. Und ich kann nur jedem sagen, gib dich erst zufrieden, wenn du die Gerechtigkeit Gottes erlangt hast, wenn du mit Gott ins Reine gekommen bist. Und da wirst du merken, das geht nicht ohne Jesus. Heute möchte ich mit uns über die fünfte Seligpreisung nachdenken. Und die lautet: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich habe dazu drei Punkte. Das erste ist, möchte gerne etwas erklären, was ist Barmherzigkeit, und dann zeigen, wie Barmherzigkeit ein Wesenszug Gottes ist, und dann wie Barmherzigkeit aussieht als Reaktion des Menschen, der die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat. Kommen wir zum ersten: Was ist Barmherzigkeit? Ich versuche mal einige andere Worte, die uns das nahe bringen. Es ist die Fähigkeit mitzufühlen, die Fähigkeit mitzuleiden, sein Herz von der Armut, von der Not eines anderen berühren zu lassen, ihn mit den Augen der Liebe zu sehen, das in sich zu spüren. Einfühlsam, Solidarität, das ist Barmherzigkeit. Und es gibt zwei hebräische Worte, die im Deutschen dann mit Barmherzigkeit wiedergegeben werden. Das eine ist Chesed, das ist das hier, also von euch auf der linken Seite. Das bedeutet Güte, liebevolle Güte, Erbarmen, Freundlichkeit, Gnade, so kann man das wiedergeben, Erlassen von Strafe, sich wirklich mit großer Hinwendung, mit Liebe und Güte jemanden zuwenden. Ja? Und dann gibt es das zweite Wort, Rechem, das ist das auf der anderen Seite, oder auch Rachamin, das ist das Hauptwort davon abgeleitet. Das heißt mitfühlen, Mitgefühl haben. Eigentlich heißt das Wort Bauch. Also, ja, habe ich auch gut, Bauch. Oder auch, was da drunter liegt, Gedärme. Weil nach Vorstellung der Bibel das Gefühl, das liegt im Bauch, das liegt nicht im Kopf liegt die Ratio, der Verstand, aber das Gefühl, das liegt im Bauch. Barmherzigkeit spürst du, die fühlst du, Das ist nicht nur ein etwas Rationales, etwas Sachliches. Das erleidest du, wenn du einen notleidenden, verzweifelten, geschundenen, gefolterten Menschen siehst, dann schlägt dir das auf das Gedärm. Das ist Barmherzigkeit. Ja? Und das kann ich vielleicht ganz gut erklären an dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Denn was diesen barmherzigen Samariter unterscheidet von dem Leviten und von dem Priester, die an diesem Menschen vorbeigehen, ist, dass er einfach nicht cool vorbeigehen konnte. Dass ihn die Not dieses unter die Räuber gefallenen so berührt hat, dass er ihn aufnehmen musste, dass er ihn mitgenommen hat, mit seinen Esel zu einer Herberge versorgt hat und so weiter. Die Not hat ihn berührt, der Schmerz der Barmherzigkeit hat ihn ergriffen. Man kann es auch versuchen, vom Gegenteil zu erklären, das hilft ja auch manchmal ein wenig. Was ist Unbarmherzigkeit? Unbarmherzigkeit ist Teilnahmslosigkeit, Hartherzigkeit, soziale Gefühlskälte, könnte man sagen. Ja? Und das ist oft der Normalfall in unserer Welt, dass uns die Dinge nicht so anrühren, wie sie das nach Gottes Ansicht könnten und sollten. Und es, als ein Beispiel möchte ich einmal von einer Untersuchung des ADAC berichten. Da hat der ADAC mit Hilfe der Polizei die Hilfsbereitschaft der Deutschen untersucht. Eigentlich, ich sag mal, den barmherzigen Samariter nachgespielt. Da haben sie dann zum Beispiel einen Mann einen Betrunkenen spielen lassen, der wurde angezogen wie ein Obdachloser, halb auf die Straße gelegt an einer Kreuzung. Sein Arm und sein Bein reichten weit auf die Straße und er stellte sich bewusstlos. Und dann haben sie geguckt, was passiert. Und die meisten Leute gingen an diesem Menschen vorbei. Viele sahen hin, aber erst nach 20 Minuten zog ihn jemand von der Straße wenigstens mal auf den Gehweg. Und in einem zweiten Versuch wurde ein völlig demoliertes Auto auf das Dach gelegt, Glasscherben wurden rundherum zerstreut und für glaubhafte Bremsspuren wurde gesorgt. Scheinbar blutüberströmt saß der Fahrer regungslos am Steuer. Und dort, wo die Frontscheibe war, hing ein Arm heraus und ein Oberkörper. Und er bewegte sich auch nicht. Und dann näherten sich Autos und ich erzähle mal einen, zitiere mal aus dem Bericht. Ein grauer Mercedes kommt um die langgezogene Kurve vor der Unfallstelle, beschleunigt auf der Geraden, wird wieder langsamer und fährt im Schritttempo heran. Fahrer und Beifahrerin schauen aus dem Fenster. Sehen die Verletzten, die Frau spricht aufgeregt auf den Mann ein. Gleich werden sie anhalten, herausspringen, rufen, helfen. Nein, der Wagen fährt vorbei. Der Fahrer gibt Gas und verschwindet um die nächste Kurve. Ich habe nichts gesehen, wird er sagen, wenn ihn 200 Meter weiter die wartende Polizei herauswinkt. In 3 Stunden kommen 69 Autofahrer und 3 Radfahrer vorbei. Ganze 14 von ihnen versuchen, dem Verletzten zu helfen. 4 weitere halten zwar, fahren aber nach kurzem Zögern wieder weiter. Auch 2 Radfahrer fahren vorbei, ohne sich auch nur um den jammernden und stöhnenden Verletzten zu kümmern. Das ist Unbarmherzigkeit, diese wenn die Not nicht, uns nicht erreicht. Das ist eigentlich genau der Fall von dem Leviten und dem Priester. Offensichtlich eher der Normalfall in der Welt, dass man vorbeifährt. Es gibt Menschen mit Regenbogen oder Regenmantelhaut oder mit Nanoeffekt sozusagen, wo die Not abperlt. Die kommt nicht durch, wenn sie das Leid sehen und es gibt andere, denen schlägt es auf den Magen. Und darum geht es bei Barmherzigkeit, dass, um mit der Jahreslosung vom letzten Jahr zu sprechen, aus einem steinernen Herz ein fleischernes wird. Dass es uns anrührt, was in unserer Welt geschieht. Barmherzigkeit ist insofern mehr als Gerechtigkeit, weil sie auch dort geübt wird, wo der andere sie gar nicht verdient. Es spielt gar keine Rolle, wie der sich jetzt selber benimmt. Er erfährt mehr als das, was er verdient, ob er mir was gegeben hat, ob er mir was zurückgeben kann. Er erfährt einfach Güte, unverdient. Ja, es ist fast das Gegenteil von Gerechtigkeit, weil es gerade nicht nach Gerechtigkeitspunkten funktioniert. Ja? Man kann nämlich gerecht sein und trotzdem von Härte, Kälte und Gefühlslosigkeit bestimmt. Aber barmherzig kann man nicht sein und von der Kälte bestimmt. Das ist Barmherzigkeit. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Ich möchte gerne etwas sagen, inwiefern Barmherzigkeit ein zentraler Wesenszug Gottes ist, eine zentrale Eigenschaft Gottes. Wenn wir hinschauen, wo Gott sich im Alten Testament selbst vorstellt, dann stellt er sich einmal als heiliger Gott vor, zum Beispiel bei Mose am Dornbusch, aber auch als barmherziger Gott. Ganz zentral. 2. Mose 34, das ist da direkt nach dieser Begegnung. Mose sagt zu Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und dann stellt Gott sich so vor, er sagt über sich selbst, wie beschreibt er sich? Ich bin gnädig und barmherzig. Und vorher hat er auch schon zu Mose gesagt in Kapitel 33, ich habe das Stöhnen der Fronarbeiter gehört und ihre Not gesehen. Und diese Not hat Gott angerührt. Und das ist Barmherzigkeit. Gott ist in seinem innersten Wesen barmherzig. Darum stellt er sich im 5. Mose, Kapitel 4, auch so vor, denn der Herr, euer Gott, ist barmherzig. Er lässt euch nicht fallen, vernichtet euch nicht und vergisst auch nicht den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss. So stellt sich Gott vor. Er ist ganz wesentlich barmherzig und er fühlt mit der Not der Menschen in dieser Welt. Sie lässt ihn nicht kalt. Es ist kein ferner Gott. Und das ist ja das Wunder, worüber wir immer wieder staunen. Wie kann das sein, dass dieser große Gott, der das Universum geschafft hat, an meiner Not interessiert ist? Dass er daran Anteil nimmt, dass er mich herausziehen will, dass er mich retten will als Mensch. Wie kann das sein? Weil er barmherzig ist. Und darum heißt es, seine Güte, seine Gnade hat kein Ende. Sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit, sagt Jeremia, hört niemals auf. Sie ist jeden Morgen neu. So groß ist seine Treue, da kannst du nichts dagegen machen. Ja? Sie ist immer wieder da. Du kannst sie nicht verhindern. Gott ist voller Barmherzigkeit. Gott ist Barmherzigkeit. Und so stellt uns auch Jesus Gott vor in seinem eigenen Leben und Tun, denn er wendet sich in seinem Leben. Das ist, was er im Wesentlichen tut, mit Barmherzigkeit den Leidenden und schuldig gewordenen und kaputten Menschen zu. Und an einer Stelle heißt es einmal, wo er das schmachtende Volk sieht, dass es ihm die Gedärme umdreht. Und das ist genau das. Er wird erfasst von Barmherzigkeit und sagt, was ist mit diesem Volk? Ja, kommt zu mir doch, die ihr mühselig und beladen seid. Ich fühle das mit, ich weiß, dass ihr das braucht. Und wenn wir beten, dann treten wir ja immer vor diesen gnädigen und barmherzigen Gott. Wir suchen Gottes Barmherzigkeit, sein Mitfühlen, sein Herz, sonst bräuchten wir gar nicht anfangen zu beten, denn wir hätten ja nichts aus eigenem vorzubringen, warum Gott uns erhören sollte. Das Einzige, was wir vorbringen können, ist, dass er barmherzig ist und dass er wohl mitfühlt und dass er wohl sieht die Not seines Volkes und auch unsere Schuld. Und darum heißt es im Psalm 51, tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit, nach deinem Mitgefühl und sei mir gnädig nach deiner Güte, nach deinem Chesed. Da kommen beide Worte vor. Ja? Und wenn wir an Gottes Barmherzigkeit glauben, dann kommen wir mit unserer Not zu ihm. Und wenn wir seine Barmherzigkeit nicht glauben, dann passiert nämlich Folgendes, dann halten wir unsere Sünden geheim von ihm. Dann halten wir sie von ihm weg, weil wir denken, dass er uns vielleicht gerecht behandelt, aber nicht gnädig, nicht barmherzig. Ja? Und dieser Zusammenhang wird auch im Psalm in Sprüche 28, 13 ganz deutlich. Und über 30 Mal stellt Gott sich in den Psalmen so vor, gnädig und barmherzig. Ich zitiere nur ein Beispiel, Psalm 103. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Gott ist in seinem Wesen gerecht und heilig, aber auch barmherzig. Er ist barmherzige Liebe. Und nichts anderes als sein Erbarmen hat Jesus an das Kreuz von Golgatha getrieben. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, kommt Paulus im Schwärmen. Seine Barmherzigkeit rettet uns, schreibt er an Titus. Gott ist Barmherzigkeit, sagt der Prophet Jesaja, und er hat Freude an Barmherzigkeit, der Prophet Micha. Kurz, der Name Gottes ist Barmherzigkeit. Keine Not ist so tief, keine Sünde so furchtbar, dass Gottes Barmherzigkeit sie nicht erreichen könnte. Seine Barmherzigkeit zieht ihn zu den Zöllnern und Sündern, zu den Armen und Kranken, zu den Gefangenen. Und wir leben von dieser Barmherzigkeit des Herrn. Es geht darum, dass sie unser Herz erreicht und erweicht. Wir sollen Barmherzigkeit erlangen. Jetzt mein letzter und dritter Punkt. Barmherzigkeit, ein Charakterzug wirklich frommer Menschen. An dieser Seligpreisung wird deutlich, was Gott zuallererst beim Menschen sucht, ist Barmherzigkeit und Liebe. Und wenn ich zu Gott gehe und frage, Gott, was ist dir wichtig? Dann wird die Antwort kommen, ich möchte von dir Barmherzigkeit. Das kannst du nicht aus deinem Leben streichen. Du kannst vielleicht vieles nicht schaffen. Aber es geht mir um Barmherzigkeit in deinem Leben. Matthäus, der Evangelist Matthäus, zitiert ganz viele Stellen aus dem Alten Testament. Aber nur ein Wort vom Propheten Hosea zitiert er zweimal. Und zwar das Wort, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Das ist, was Gott bei dir sucht. Barmherzigkeit als die geforderte Reaktion auf die Barmherzigkeit Gottes, die wir in unserem Leben als Christen erfahren haben. Und leider ist es so, dass gerade Menschen, die sich selbst für sehr fromm halten, manchmal einen wirklichen Mangel an Barmherzigkeit haben. Das ist ja die Geschichte auch von dem barmherzigen Samariter. Das ist auch die Hauptkritik Jesu eigentlich an den Pharisäern. Sie greifen ihm umgekehrt oft an wegen seiner Barmherzigkeit. Wenn er am Sabbat heilt, diese Barmherzigkeit nervt sie. Wenn er seinen Jüngern erlaubt, am Sabbat von den Ehren zu raufen, wenn sie Hunger haben. Den Pharisäern sind oft Details wichtig, bis ins Detail hinein gesetzestreu zu sein, statt barmherzig. Dass Jesus bei den Zöllner Matthäus mit vielen anderen Zöllnern und Sündern zusammensitzt, das behagt ihnen nicht. Und was antwortet Jesus? Was sagt er darauf? Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte, ich sage jetzt mal Selbstgerechte, zu retten, sondern Sünder. Wenn Gott etwas in unserem Leben sucht, dann Barmherzigkeit. Gott möchte keine äußere Religiosität, keine Menschen, die damit zufrieden sind, ein frommes Leben für sich alleine zu führen, nach dem Motto, ich und mein Gott und was interessiert mich die Welt? Was brauche ich mehr, was brauche ich die anderen und die auf andere herabblicken, weil sie ja nicht so ein Verhältnis zu Gott haben. Das missfällt ihm zutiefst, was Gott sucht. Er sagt, Barmherzigkeit ist mir wirklich wichtig. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und ich weiß, dass das ein hoher Anspruch ist, wenn wir den an uns heranlassen. Das wäre, wenn wir die Menschen so lieben sollen. Ich habe ja die Realität geschildert und ich weiß nicht, ob wir selber von, so automatisch besser wären bei diesem ADAC-Test. Und wir versuchen ja irgendwie oft zu relativieren. Ja? Denken wir nochmal an das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Da war ja der Ausgangspunkt die Frage, wer ist denn mein Nächster? Und diese Frage ist ja nichts anderes als die Suche nach einem Schlupfloch für das Gewissen. Kann ich die Menschen einteilen, vielleicht in zwei Gruppen? In einer Gruppe, der ich helfen muss, der ich helfen soll. Ja, meine Verwandten, und die ich kenne. Und eine andere Gruppe, bei der ich suspendiert bin, deren Not mich nicht anrühren muss. Wo ich sagen kann, die gehen mich eigentlich gar nichts an. Ja, wenn es denen dreckig geht, ich weiß nicht, ist jemand anderes Problem. Und Jesus sagt eigentlich, das geht nicht und dreht die Frage um und fragt, wem willst du ein Nächster sein? Und es geht genau wieder um diese Frage, Barmherzigkeit in unserem Leben zu entdecken. Und ich denke, wir suchen oft nach Entlastung. Es geht mir ja selber so, wir fühlen uns von der Fülle der Not in dieser Welt überfordert. Und so zu verschenken, von uns selber abzusehen, das fällt uns wirklich schwer. Und das ist es ja, was ich tun muss, wenn ich wirklich barmherzig sein muss. Ja, dann muss ich von meiner Zeit abgehen, dann muss ich von meinem Plan abrücken, den ich hatte. Man hatte eigentlich noch was anderes vor, das geht jetzt alles wieder nicht. Das zieht ja einen großen Rattenschwanz nach sich, wenn ich mich da auf die Not eines anderen einlasse. Ja, kostet vielleicht am Ende auch noch Geld. Und ich kann keine Gegenleistung erwarten. Es gibt nichts dafür in dieser Welt. Ich denke, der Pharisäer kann nicht damit rechnen, dass bei dem nächsten Mal, wenn er unter die Räuber fällt, dass der nächste Jude anhält. Die wollten ja gar nichts mit denen zu tun haben. Aber das ist auch alles nicht die Rolle, diese Abwägungen. Wird sich das für mich lohnen? Sondern die Not ergreift ihn, rührt ihn an und er muss reagieren. Wir haben oft viel mit unserer eigenen Not, mit unserem eigenen Mangel zu tun, dass wir uns noch um die fremde Not meinen, kümmern zu können, um die fremde Schuld, um den fremden Mangel, das überfordert. Und doch ist es das, was Gott in unserem Leben sehen will. Barmherzigkeit. Eine unwiderstehliche Liebe zu den Kranken, zu den Geringen, zu den Elenden, zu den Erniedrigten und Vergewaltigten, den Unrechtleidenden und Ausgestoßenen, zu allem, was sich quält und sorgt. Und das ist genau das, was wir auch brauchen, jemand, der sich mit Barmherzigkeit uns zuwendet. Wo landen wir ohne Barmherzigkeit? Wir brauchen sie. dass die anderen uns vergeben, dass sie uns barmherzig sind. Die Bibel spricht dann viel von den Werken der Barmherzigkeit, abgeleitet vom Gleichnis vom Weltgericht Matthäus 25, eben Dinge teilen, Menschen besuchen, mitgehen, gut über andere reden, für andere beten, verzeihen, trösten, Gefangene besuchen und so weiter. Ich denke, was die Herausforderung ist, dass wir in diese Richtung gehen. Und was natürlich was ganz Großes wäre, wenn wir wissen, ob wir geistlich wachsen, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen und alle wären hier doppelt so barmherzig oder dreimal so barmherzig. Was würde das unser Klima verändern bei uns? Was würde das die Welt verändern? Wenn wir anfangen, auf unser Herz mehr zu hören, wenn wir zulassen, dass es weicher wird, werde barmherziger. Ich möchte, dass wir heute das Abendmahl auch so feiern, als das Mahl der Barmherzigkeit Gottes und dass es uns anrührt. Dass es uns anrühren darf in unserem Herzen. Dass wir nicht vergessen, dass wir jeden Tag von der Barmherzigkeit Gottes leben. Ich habe nur noch einen kurzen Schlussgedanken jetzt. Und zwar stammt der von Heinrich Böll, das ist ein deutscher Schriftsteller, Literatur-Nobelpreisträger. Ah ja, das sind die Werke der Barmherzigkeit, sei barmherzig. Okay, das ist Heinrich Böll, ein bisschen vergessen weiterzuklicken. Ein Schriftsteller sind ja oft ganz kritische und scharfe Beobachter. Und ich fand ein Zitat aus seinem Buch Ansichten eines Clowns gut. Ich gehe mal weiter, weil er Folgendes schreibt, dass ihr darauf hört, was er sagt. Er sagt, unter Christen ist Barmherzigkeit wenigstens möglich. Also er sagt auch, die ist nicht immer da, aber sie ist möglich. Hin und wieder gibt es sie bei Christen. Und wo einer auftritt mit Barmherzigkeit, gerät die Welt in Staunen. 800 Millionen Menschen haben die Möglichkeit, die Welt in Erstaunen zu setzen. Vielleicht machen einige von dieser Möglichkeit Gebrauch. Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen Welt vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab, für Krüppel und Kranke, für Alte und Schwache. Und mehr noch als Raum gibt es für sie Liebe. Für die, die in der heidnischen Welt wie in der gottlosen Welt nutzlos erscheinen und erschienen. Ich glaube an Christus und ich glaube, dass 800 Millionen Christen auf dieser Erde das Antlitz auf der Erde verändern können. Und ich empfehle es der Nachdenklichkeit und Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Ich glaube, dass eine Welt ohne Christus, selbst die Atheisten, zu Adventisten machen würde. Also er meint jetzt nicht die Adventisten, sondern zu solche, die Gott erwarten. Die heidnische Welt ist unbarmherzig gegenüber den Schwachen. Das ist das, was wir im Moment auch wieder erleben, wenn es um die Ausrottung von Behinderten und Kranken geht. Kinder, die schwach, kränklich, missgebildet sind, die hatten in der heidnischen Welt wenig Hoffnung zu überleben. Das war in dem Dritten Reich so, das war in der Antike so. Seneca empfiehlt, die Kinder zu ertränken, wenn sie krank oder missgestaltet sind. Und er begründet es damit, dass die Vernunft gebietet, das Lebensfeindliche von dem Gesunden zu trennen. Und ich frage, in welcher Welt wollt ihr leben? Und stimme damit Bell überein, dass die allerschlechteste christliche Welt noch besser ist wie die beste heidnische Welt. Gott möchte uns jeden Tag Barmherzigkeit schenken, aber er sagt an uns auch, sei barmherzig. Zeige in deinem Leben etwas von dem Charakter Gottes. Ich will barmherzig sein, weil ich Gott als barmherzig erlebt habe. Das ist meine Herausforderung. Und mein Wunsch ist, dass wir jedes Jahr wirklich barmherziger werden. Wenn wir uns eine Entwicklung vornehmen, dann die, barmherziger zu sein. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Amen. Ah, ja.